Na gut.
So
Es gibt
there's a blessing side and there's curse side, right?
also eine Seite des Segens und eine Seite des Fluchs, richtig? Güte und Strenge. Ich möchte dir die Taktik Satans zeigen, wie er so viel raubt, indem er nur eine Sache tut. Denn es gibt keinen Weg in dieser Welt, wie du ein Überwinder sein kannst, wenn du Herr bist. In jedem Moment, in dem du Herr bist, wirst du überwunden und befindest dich bereits in einer Falle. Jeden Moment. In jedem Moment, in dem du im Geist bist, überwindest du Satan. Die Verheißungen deiner Zukunft, jetzt und in Zukunft. Viele von ihnen, das heißt nicht, dass es nicht einige gibt, die ohne Bedingung sind, aber die meisten haben Bedingungen. Du sprichst von einigen großen Dingen, auf die wir uns alle freuen. Die Bibel zeigt Bedingungen für sie auf. Und Jesus hat die Bedingungen gestellt und er ist derjenige, der am Ende die Entscheidungen trifft. Es ist also nicht klug, darauf zu hoffen, dass er am Ende seine Meinung ändert. Aber pass auf, dass du das hörst. Wir stehen nicht unter dem Buchstaben des Gesetzes. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es das Gesetz ist, nicht das Gesetz des Mose, von dem wir sprechen. Das meine ich nicht. Das Gesetz des Reiches Gottes. Es gibt dort Regeln und Vorschriften. Manche Menschen tun so, als gäbe es wegen der Gnade keine Regeln mehr. Das ist lächerlich. Gott ändert sich nicht. Die Jünger fragten ihn, wie sie beten sollen, und er sagte: Betet, unser Vater im Himmel, das ist ein neuer Bund, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe auf Erden, so wie es im Himmel ist. So wie es im tausendjährigen Reich sein wird. So wie es jetzt im Reich Gottes ist. Die Regeln ändern sich nicht, es ist dasselbe. Wir müssen also lernen, wie die Regeln lauten. Deshalb habe ich gesagt, dass ich gelernt habe, was zu tun und was zu lassen ist, als ich in den Geist kam, denn sie waren unterschiedlich. Das bedeutet nicht, dass der Herr aus irgendeinem Grund keine Gnade walten lässt und dich zu einer Ausnahme von einer Regel macht. Verstehst du das? Es ist wie mit den Regeln. Gott stellt Regeln der Ordnung auf und Regeln für das, was du tun musst. Wenn du das willst, musst du Folgendes tun, um es zu bekommen. Alle diese sind festgelegt. Die einzige Person, die eine Ausnahme von einer Regel machen kann, ist die Person, die die Regel aufgestellt hat. Ein weiterer Trick Satans ist, dass du zum Beispiel die Bibel lesen kannst und fast jede Regel, die du darin findest, in demselben Buch, die Bibel, eine Ausnahme von der Regel finden kannst. Aber das ändert nichts an der Regel. Wo viele Lehren heute in die Irre gegangen sind, gab es eine Regel, und aus welchem Grund auch immer hat Gott bei einer Person eine Ausnahme von der Regel gemacht. Und weil er diese Ausnahme gemacht hat, kommt jeder im Fleisch mit Hilfe des Engels, des Lichts zu dem Schluss, dass Gott die Regel geändert hat. Jetzt machen sie das in ihrer Lehre zur Regel. Und die alte Regel wurde abgeschafft. Er hat nichts abgeschafft. Wenn es damit fertig ist, geht es zurück zur Regel. Er hat eine Ausnahme von der Regel gemacht, aber das ändert nichts an der Regel. Wenn er jedes Mal die Ausnahme machen würde, hätte er die Regel geändert, aber er macht nicht jedes Mal eine Ausnahme. So wie ich früher ein Bild von deinen Kindern herangezogen habe, wenn du einen Ausgehzeitpunkt bis 22 Uhr festgelegt hattest und sie rausgehen und um 22 Uhr zurück sein mussten. Aber vielleicht hat jemand eine besondere Veranstaltung in der Schule, die noch eine Stunde dauert und kann nicht einfach bis 23 Uhr draußen bleiben. Sie können dich anrufen und erklären, was los ist, und du kannst ihnen erlauben, bis 23 Uhr draußen zu bleiben. Aber was ist mit dem nächsten Freitagabend? Bleiben sie dann einfach bis 23 Uhr weg und rufen dich nicht an? Nein, sie sind in Schwierigkeiten, denn es ist wieder 22 Uhr. Das war deine Regel. Du hast die Regel nicht geändert, nur weil du eine Ausnahme gemacht hast. Das ist nur gesunder Menschenverstand. Und wenn sie älter werden, sagst du: Okay, Du kannst bis 23 Uhr bleiben. Nun, das ist eine neue Regel. Du hast sie geändert. Aber nur du kannst sie ändern. Du bist derjenige, der sie gemacht hat. Derjenige, der der Regel unterliegt, kann sie nicht ändern. Und wir können nichts ändern. Wir sollten also besser eine klare Bestätigung von ihm bekommen, dass er eine Ausnahme gemacht hat. Deshalb werde ich dir einige Dinge weitergeben, die eindeutig die Regel sind. Das bedeutet nicht, dass er aus irgendeinem Grund keine Ausnahme machen kann. Ich spreche nicht davon, sie in Stein zu meißeln. Aber basierend auf der Regel werde ich einfach ein paar Dinge weitergeben. Wenn du ein Überwinder bist, kannst du nicht ein Überwinder sein, wenn du nicht im Geist bist. Du kannst kein Überwinder sein, wenn du nicht im Geist bist, wenn Jesus nicht der Herr ist, wenn du dein Knie nicht vor ihm beugst, wenn du ihm nicht vertraust und ihm gehorchst. Du kannst nicht im Reich Gottes bleiben. Du kannst nicht im Geist bleiben. Und deshalb wirst du in diesem Moment nicht überwinden. Vielleicht kehrst du eine Stunde später um und kommst rein. Und in diesem Moment hast du überwunden, was notwendig war, um reinzukommen. Aber das bedeutet nicht, dass du alles andere da draußen überwindest, denn sie werden immer noch auf dich zukommen. Aber selbst wenn das der Fall ist, wenn du dort bleibst, wirst du alles überwinden, was kommt. Und Gott wird sich um die eine oder andere Sache kümmern, mit der Satan dich bedrängt und dir das Leben schwer gemacht hat. Du bist also ein Überwinder, solange du dort bleibst. Denn wenn das nächste passiert, was Satan versucht, sagst du, Herr, was soll ich tun? Und er wird dir die Vollmacht geben, alles zu tun, was nötig ist. Oder er wird es tun, um mit Satan fertig zu werden und alles zu überwinden, was er versucht, gegen dich einzusetzen. Wenn du ein Überwinder bist, wirst du alles überwinden, was auf dich zukommt. Der Unterschied ist auf deine Position bezogen. Wo bist du? Bist du derjenige, der die neue Natur ist? Oder bist du derjenige, der in der Adam-Natur ist? Wenn du in der Adams-Natur bist, bist du bereits überwunden worden. Wenn du im Geist bist, gibt es nichts mehr zu tun. Du hast bereits überwunden, weil er überwunden hat. Und was ist mit den Vorteilen? Ist es wirklich wichtig, ob du ein Überwinder warst oder am Ende überwunden wurdest? Weil ich über diese beiden Gruppen berichtet habe. Denn am Ende, wenn es vorbei ist, war eine von ihnen ein Überwinder, die andere Gruppe nicht. Glaubst du, dass du 100% der Zeit in Christus leben musst, um als Überwinder zu gelten? Wenn du das wärst, gäbe es wohl kaum jemanden in dieser Gruppe, oder? Lass mich dir diese Frage stellen. Wir kennen einige Leute, die das Glas halb voll sehen, andere halb leer. Manche Menschen sind optimistisch, andere sind pessimistisch. Negativ, positiv. Lass uns zum Beispiel Darren nehmen. Ich sollte nicht auf ihm herumhacken, aber ich tue es gern, okay? Ist er im Allgemeinen ein positiver oder ein negativer Mensch? Du kannst schon mal vorgehen, ich werde ihn dir vom Leib halten. Sei ehrlich. Verstehst du? Ich kenne ihn, er ist positiv. Du meinst also, dass er zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben jemals negativ ist? Natürlich gibt es Zeiten, in denen er negativ ist. Aber die meiste Zeit, die weitaus meiste Zeit, wird er positiv sein. Wenn du diese beiden Möglichkeiten hast, welche er ist, würde er in die positive Kategorie fallen. Wenn du jemanden siehst, der fast immer negativ ist, sagst du, das ist ein negativer Mensch. Meinst du, sie sind nie, zu keiner Zeit positiv? Ja, es gibt Momente, in denen sie es sind, aber die meiste Zeit sind sie negativ. Das ist also eine negative Person. Verstehst du, was ich damit sagen will? Es ist das Gleiche, bist du ein Überwinder oder wirst du überwunden? Wenn es eine Kategorie gibt, zu der du gehörst, was bist du dann die meiste Zeit? Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, den Gott auswählt, ob es 51, 49, 50 und ein halbes oder 49 und ein halbes ist, aber es müsste eine Mehrheit sein, welches auch immer die Mehrheit war. Das wärst du. Und es steht nicht in der Bibel, wie hoch das ist. Meine persönliche Überzeugung ist, dass du zumindest versuchen solltest, so hoch wie möglich zu kommen. Ich möchte nicht versuchen, es zu erraten, sodass ich genau an der Grenze bin. Denn du kannst noch einen zusätzlichen Fehler machen und du fällst um einen halben Punkt oder weniger zurück, dann hast du es verpasst. Zumindest möchte ich weiter versuchen, nach oben zu klettern. Denke darüber nach. Ich glaube, dass es in der Bibel Dinge gibt, die für uns jetzt und in der Zukunft gelten, und die an Bedingungen geknüpft sind. Und diese Bedingungen ist, dass du in Christus bist. Was bedeutet, dass du ein Überwinder bist? Lass es mich anders formulieren. Bist du ein geistiger Christ oder ein fleischlicher Christ? Mit anderen Worten, in welcher der beiden Naturen lebst du? Wenn du ein Christ bist, lebst du nicht zu 100% im Fleisch. Es gibt Zeiten, an denen du Buße tust und in den Geist kommst. Aber wie viele von euch wollen aufspringen und sagen, Gott sei Dank, ich bin zu 100% im Geist und habe noch nie einen Fehler gemacht? Wenn du das tust, werden wir dich zum Altar rufen und wir werden alle für dich beten. Weißt du, was ich damit sagen will? Du weißt, dass du es verpasst hast, aber du bemühst dich, du drängst vorwärts, um die 100% zu erreichen. Aber es wäre doch schön, wenn es wenigstens 95% oder 96% oder 97% wären, oder? Was wäre denn eine gute Note? Du musst vorsichtig sein. Geht Gott neue Wege oder alte Wege? Wenn du jetzt 51% hättest, würdest du vielleicht bestehen. Als ich zur Schule ging, hast du nicht bestanden, wenn du nicht 75% erreicht hast. Manche Leute würden heute rausfliegen, wenn sie einen Durchschnitt von 75% aller Tests, die sie machen, richtig hätten. Das ist ein Minimum. Wenn du 74,5 hast, wiederholst du das ganze Jahr, wenn das der Durchschnitt aller deiner Noten in diesem Jahr war. Das haben wir in der Schule seit sehr vielen Jahren immer wieder gesenkt. Wie auch immer. Worauf kommt es an? Darauf, wie viel Zeit man im Geist oder im Fleisch verbringt? Denn das ist entscheidend dafür, ob du ein Überwinder bist oder nicht. Ich betrachte das Negative nicht. Wenn du im Geist bleibst oder wenn du ein geistiger Mensch bist, also ein Überwinder, dann sind das eindeutig Verheißungen Gottes, für die du dich qualifizieren würdest. Nummer 1. Ein Vorteil, der sich daraus ergibt, du darfst jetzt im Reich Gottes leben. Römer 14, 17, wo es heißt, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wann immer du das bist, kannst du jetzt im Reich Gottes leben. Du kannst in Dinge hineinbeten und nicht einmal wissen, was das Reich Gottes ist oder es verstehen. Du kannst nicht wirklich darin bleiben. Du gehst immer wieder raus, weil du die Bedingungen nicht erfüllst, um dort zu bleiben. Aber ich sage dir, wenn du weißt, was das ist, wenn das Reich Gottes jetzt hier ist und wovon ich spreche, ist ein Überwinder zu sein. Das kannst du nicht tun, wenn du Gott nicht von ganzem Herzen vertraust. Das ist der entscheidende Punkt. Es kommt wieder auf die Sache der Herrschaft zurück. Wenn du Gott nicht vertraust, kannst du nicht überwinden. Du kannst kein Überwinder sein, weil du nicht in Christus bist. Das ist der einzige Weg, wie du überwinden kannst. Und du kannst nicht in ihm sein, wenn du ihm nicht vertraust. Er wird nicht zulassen, dass du in ihm bist und Herr über dein Leben bist. Du kannst nicht im Reich Gottes sein und gleichzeitig der Herr deines Lebens sein. Deshalb sage ich, wenn er der Herr ist, wenn du im Geist bist, wenn du überwunden hast, dann bist du auch im Reich Gottes. Es ist jetzt verfügbar. Wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst, bist du es nicht. So einfach ist das. Du weißt, ob du im Geist bist oder nicht. Und wenn du diese Bedingung nicht erfüllst, bist du nicht im Geist. Das muss dir niemand sagen. Du weißt, dass du es nicht bist. Du verlierst es also raubt er es. Vorteil: Wenn du in Christus bleibst, bringst du geistige Frucht hervor. In Galater 5, 22, 23, da geht es um die Frucht. In Johannes 15, 1 bis 8 geht es um das Bleiben im Weinstock. Wenn du nicht in dem Weinstock bleibst, der Christus ist, kannst du keine Frucht bringen. Aber wenn du das tust, wirst du die Frucht hervorbringen. Aber wenn du nicht in Christus bleibst, bringst du eine fleischliche, sündige Frucht hervor. Das ist die Alternative. Du bekommst das eine oder das andere. Nächster Vorteil: Jesus ist dein Herr und dein bester Freund. Ich mag den Teil mit dem besten Freund. Der Verlust ist, er ist nicht dein Herr und du bist nicht sein Freund. Er wird dein Freund sein. Er sagte, ich bin ein Freund, der enger zu dir hält als sein Bruder. Aber um diese Gemeinschaft mit ihm zu haben, bist du sein Freund? Er sagte zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, weil ihr alles tut, was ich euch auftrage. Das ist die Bedingung. Wenn du Gott nicht vertraust und tust, was er sagt, bist du nicht sein Freund. Du kannst also nicht die Beziehung als beste Freunde genießen. Er wird immer noch dein Freund sein, aber du bekommst die Beziehung nicht, weil du kein Freund bist. Du verlierst diesen Vorteil. Jesus ist deine erste Liebe. Und du lernst den Vater, Jesus, auf eine persönliche, innige Weise kennen. Johannes 17,3. Der Verlust, wenn du kein Überwinder bist, dann ist er nicht deine erste Liebe und du erkennst die Gottheit nicht und du kannst es nicht. Ein weiterer Vorteil, der Heilige Geist führt dich in die Wahrheit und lehrt dich alle Dinge. Johannes 14, 26 und Johannes 16, 13. Der Verlust, du wirst nicht in die Wahrheit geführt. Der Heilige Geist kann uns nicht alle Dinge lehren, weil wir die Bedingungen nicht erfüllen. Die Bedingungen sind im Geist. Seine Lehre ist im Reich Gottes. Ein weiterer Vorteil: Alle Verheißungen in ihm sind ein Ja für dich, weil du in Christus bist. Hört sich das nicht gut an? Wenn du in Christus bist, qualifiziert er dich für jede Verheißung, die er für dich hat. Es ist bereits ein Ja, und wenn es bereits gesetzt ist, dann, wenn es Bedingungen gibt, die systematisch erfüllt werden, dann ist es bereits da. Aber es ist bereits autorisiert, sobald du die Bedingungen erfüllst. Er macht das und bereitet dich darauf vor, die Bedingungen zu erfüllen, um sie, die Verheißungen, zu erhalten. Wenn du ein Überwinder bist und im Fleisch bist, bereitet er dich nicht vor. Satan hat es gestohlen. Ein weiterer Vorteil? Du wirst als ein Gefäß der Ehre zubereitet. 2. Timotheus 2, 20 bis 21. Der Verlust ist, du wirst nicht als Gefäß der Ehre vorbereitet werden. Aber ich will dich auch daran erinnern, dass du immer noch in seinem Haus sein kannst, ohne ein Gefäß der Ehre zu sein. Wenn Satan diese Dinge verdreht, sagst du, oh, du meinst, wenn ich die Bedingungen nicht erfülle, bin ich verloren. Das ist nicht das, was es sagt. Denn sobald er das sagt, sagst du, nun, das kann nicht stimmen, denn ich weiß, dass man nicht verloren geht, nur weil man nicht vollkommen ist und so. Es ist aus Gnade, verstehst du das? So verdreht Satan die Sache, sodass das, was er gesagt hat, nichts mehr bedeutet, weil du das, worauf es sich bezieht, falsch interpretierst. Er hat nicht darüber gesprochen, ob du es geschafft hast oder nicht. Er spricht darüber, welche Position du in seinem Haus, in seinem Reich einnehmen würdest. Das ist es, wovon er spricht, die Vorteile, die du als Teil deines Erbes erhalten wirst und die an Bedingungen geknüpft sind. Die Gefäße der Ehre haben Bedingungen. Und die Bedingungen waren, du wendest dich von der Adam-Natur ab, du lebst im Geist. Das war die Bedingung. Dann wirst du als ein Gefäß der Ehre vorbereitet. Ein weiterer Vorteil? Du wirst in den Leib Christi eingegliedert, wie Gott es will. In Epheser 4, 11 bis 16 werden die fünf Dienste aufgelistet. Und ihre Aufgabe war es, die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, bis wir alle zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi heranwachsen, nicht mit jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Und wir reihen uns mit Jesus als Haupt in den Leib Christi ein, wo wir hingehören. Und Gott wird tatsächlich etwas in dir bewirkt haben. Und du wirst weitergeben, was in dir wirksam verändert worden ist. Und du wirst weitergeben, was wirksam in dir verändert wurde. Und das Ergebnis ist, dass der ganze Leib erbaut und in Liebe aufgerichtet wird.
Das ist die Bestimmung von Jesus oder eine der Bestimmungen von Jesus, das Haupt zu sein, und du bist dort, wo du im Leib sein sollst. Gott setzt dich in den Leib. Du entscheidest nicht, wo du in dem Leib sein wirst, aber du funktionierst nicht in dem Leib, wenn du deinen Kopf nicht gerade hast. Der Leib Christi hat nicht 5 Millionen verschiedene Köpfe. Er hat nur einen.
Jetzt sagst du, als ich gerettet wurde, wurde ich in den Weinstock eingepfropft. Ja, das wurdest du. Und wie lange hast du dich dort aufgehalten? 3 Sekunden? Oder 2 Stunden? Oder wie lange? Wenn du in den Weinstock reinkommen kannst, kannst du auch wieder aus dem Weinstock rauskommen. Das hat Johannes gesagt. Wenn du nicht im Weinstock bleibst, wirst du auch keine Frucht bringen. Wenn du das nicht tust, wirst du austrocknen und alles, wofür du gut bist, ist verbrannt zu werden. Diese ganze Sache mit den falschen Lehren ist wie, nun, ich wurde hineingesteckt und festgebunden und nichts kann mich herausholen. Dann widersprichst du allen möglichen Bibelstellen. Das kannst du nicht tun. Jesus ist der Weinstock. Plötzlich kommt ein Zweig dazu und du kannst nicht plötzlich sagen, ich will nicht mehr die Rebe sein, ich will der Weinstock sein. Denn das ist es, was passiert, wenn du der Herr bist, weil Jesus der Weinstock ist. Das bedeutet, wenn du der Herr sein willst, dann musst du der Weinstock sein. Das Problem ist, dass du kein Leben in dir hast. Jeder, der in dich eingepfropft ist, wird also genauso vertrocknen wie du. Der Nachteil daran ist, wenn du dich nicht überwindest, wirst du dich nicht dafür qualifizieren, dort eingesetzt zu werden, wo du hingehörst. Du wirst nicht erwachsen und nicht in der Lage sein, Dinge wirksam in dir verändern zu lassen. Aber dieser Ort ist der einzige Ort, an dem du zur Reife kommen und deine Aufgabe hier auf der Erde und in der Ewigkeit erfüllen kannst. Das ist der einzige Ort, an dem das passieren kann. Und das kann nicht passieren, wenn er nicht der Herr ist. Verstehst du und siehst du, wovon ich rede? Und jeder einzelne dieser Gründe bedeutet, dass du das nicht bekommst. Der Grund, warum du es nicht verstehst, ist, dass Satan dich nur dazu bringen muss, diese eine Sache nicht zu tun, und schon raubt er dir alles, was in der Zukunft liegt. Ein weiterer Vorteil: Du wirst eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, 17. Eine einzigartige Schöpfung. Wenn ich also in Christus bin, wenn ich im Weinstock bin, bin ich im Geist, bin ich im Reich, das sind Synonyme. Dann findet das Werk, eine neue Schöpfung zu werden, statt. Die alten Dinge vergehen. Was wird vergehen? Die Dinge unserer alten Natur, des alten Menschen, vergehen. Und der neue Mensch entwickelt sich und wird ihm immer ähnlicher. Er wird also neu. Es ist also dieser Prozess. Je länger du im Geist bleibst, desto schneller vergehen die alten Dinge und desto schneller kommt das Neue zu dir. Aber du kannst den Herrn nicht nur 15 Minuten am Tag oder eine Stunde in der Woche arbeiten lassen. In dem alten Gebäude dort drüben, wo Satan ist und an dem er baut, wird mehr gemacht als in Gottes Haus. Wie hoch ist dein Anteil in beiden? Du wirst dem Leib Christi beständig dienen, das, was in dir wirksam verändert wurde. Das habe ich bereits gesagt. Ein weiterer Vorteil ist, Werke, die du tust, werden Gottes Feuerprobe bestehen. 1. Korinther 3, 13 bis 15. Das Werk eines jeden Menschen wird offenbar werden, denn der Tag wird es verkünden, weil es durch das Feuer offenbart werden wird. Und das Feuer wird das Werk eines jeden Menschen erproben, welcher Art es ist. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrannt wird, wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Die Arbeit eines jeden Menschen, ohne Ausnahme, wird durch das Feuer geprüft werden. Kennst du das? Bei allen. Das Wort Arbeit bedeutet nicht, dass du eine supergeistige Arbeit machst. Es bedeutet alles, wofür du dich anstrengst oder Energie aufbringst. Alles hat das Potenzial, eine Belohnung zu erhalten, oder du hast das Potenzial, die Belohnung zu verlieren, die du eigentlich hättest haben sollen. Den meisten Christen ist das gar nicht bewusst. Sie denken, dass das, was du tust, nicht wirklich wichtig ist, weil sie nicht in den Dienst berufen sind. Nun, vielleicht bekommt der Pastor eine große Belohnung, weil er Pastor ist oder etwas anderes macht, aber nicht ich. Jede Person. Der Herr sagte, sammelt euch Schätze im Himmel, wo der Dieb nicht einbrechen kann, wo die Verderbnis nicht hineinkommt. Wo die Verderbnis nicht hinkommt. Warum sollte er das gesagt haben, wenn es nicht möglich wäre? Im Hebräerbrief steht, dass diejenigen, die zu Gott kommen, zuerst glauben müssen, dass er Gott ist und dass er die belohnt, die ihn eifrig suchen. Wie oft hast du schon gehört, dass wir es nicht mitnehmen können? Es hat keinen Sinn, Dinge auf dieser Erde anzuhäufen. Du kannst sie nicht mitnehmen, das ist richtig, aber schickst du etwas voraus? Denn das ist der Ort, an dem du die Ewigkeit verbringen wirst. Was denkst du, was diese Belohnungen sein könnten? Glaubst du, wenn du etwas wirklich Gutes tust, schneidet er dir ein kleines Stück des goldenen Weges ab und gibt es auf dein Konto? Ich frage mich, ob es Euro, Dollar oder Pfund sein werden. Ich weiß nicht, wie viel es sein wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Geldsumme sein wird, weil wir alles besitzen. Warum sollten wir das Geld brauchen? Alles ist unser Erbe. Also was ist das? Etwas, über das man nachdenken sollte. Denn es gibt keine genauen Angaben darüber, was dort steht. Alles, was ich tun kann, ist sicherzustellen, dass ich bei allem, was ich tue, den Herrn anerkenne. Und ich sicherstelle, dass er mich korrigiert und ich dem gehorche, wofür er mich korrigiert, nämlich aus diesem richtigen Beweggrund, weil ich ihn liebe. Ich glaube, dass alles, was Gott initiiert hat, was er uns aufgetragen hat zu tun mit uns im Geist und wir es mit dem richtigen Motiv getan haben, das bringt ihm Ehre. Und wenn du Gott verherrlichst, ehrt er dich. Ich glaube, das ist entscheidend dafür, ob man den Test besteht oder nicht. Und die Belohnung geht auf dein Konto. Aber ich glaube, dass alles, was von dir ausgeht, wo du der Herr bist, was bedeutet, dass du im Fleisch warst, als du es getan hast, verbrannt wird, egal wie gut es für jemanden anderen aussieht. Du wirst das Werk sowieso machen. Warum solltest du es also auf eine Art und Weise machen, bei der einzige Wert, den du hast, der zeitliche Nutzen ist? Wenn du merkst, dass du es trotzdem tun musst, warum nicht den zeitlichen Nutzen und etwas in der Ewigkeit bekommen? Du sagst, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Aber Jesus sagte in einem Gleichnis, wenn du über kleine Dinge treu bist, werde ich dich zum Herrscher über 10 Städte oder eine andere Zahl an Städten machen. Gott denkt nicht so, wie wir denken. Die Jünger stritten sich, wer der Größte sein wird. Und Jesus sagte, wer von euch der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Erinnere dich an das Gleichnis von den Talenten. Er gab verschieden viele und die anderen erwirtschafteten damit mehr und schenkten dem Meister den Gewinn, als er zurückkam. Aber derjenige, der wusste, dass er ein harter Mensch war und all das, der vergrub es. Er tat nichts damit und gab ihm zurück, als er kam, was er ihm gegeben hatte. Er hat es nicht verloren, er hatte es noch. Aber was hat er gesagt? Er nannte ihn einen unnützen Knecht und was er hatte, nahm er ihm weg und gab es dem, der am meisten hatte. Was hat Gott dir gegeben? Wenn Gott dir einen Schlüssel, eine Wahrheit gibt, was hast du dann damit gemacht? Hast du sie irgendwo versteckt? Und wenn er zurückkommt, sagst du, Herr, ich habe immer noch die Wahrheit, die du mir gegeben hast. Was hast du mit der Wahrheit gemacht? Weil sie Türen geöffnet hätte. Du könntest anderen helfen, von Dingen gerettet zu werden. Wie viel hast du aus der Wahrheit, die er dir gegeben hat, gemacht? Dieses Talent hat er dir gegeben. Und du sagst, nun, ich habe nicht so viel wie Joseph oder Darren. Das war nicht wichtig. Zu dem, der am meisten hatte, sagte er, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Zu dem, der weniger hatte, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Wenn derjenige mit dem einen das getan hätte, hätte er gesagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Was erwirtschaftet wurde, spielt keine Rolle. Er ist sowieso derjenige, der es tut. Egal, wie viel er dir zum Arbeiten gegeben hat, du hast es nicht verdient. Er hat dich erwählt. Das war aus Gnade. Das macht dich nicht besser als jemand anderes. Die Frage ist, deine Treue zu dem, was er dir zu tun gegeben hat. Wenn er dir mehr gegeben hat, dann verlangt er auch mehr. Aber egal, was er dir gegeben hat, wenn du mehr willst, wenn du treu bist mit dem, was du hast, dann gibt er dir mehr. Aber wenn du nicht treu damit umgehst, wird er es dir wegnehmen und es jemand geben, der treu war. Manche Leute bleiben in meine Schafe, höre meine Stimme, daran hängen, über Kleinigkeiten zu beten. Welches Hemd soll ich anziehen und so weiter? Nun, jedes Mal, wenn ich den Herrn erkenne und er mir sagt, dass ich dieses Hemd aussuchen soll, was er auch getan hat, bete ich immer noch. Vielleicht gefällt es mir nicht, aber ich habe die Hose an, die ich tragen soll. Und alles andere, was ich anhabe, soll ich auch tragen, weil ich ihn gefragt habe. Es mag nicht wie ein großes Werk erscheinen, aber ich habe es im Gehorsam ihm gegenüber getan, weil ich ihn liebe. Das hat also einen Wert. Die einfachste Sache. Er misst die Dinge nicht so, wie wir es tun. Wenn du einem Propheten einen Becher Wasser gibst, erhältst du den Lohn eines Propheten. Gott sieht die Dinge nicht so, wie du sie siehst. Er schaut auf die Treue. Das machst du mit dem, was er dir gegeben hat. Weil uns das, was er uns gegeben hat, nicht gefällt, begraben wir es und behalten es, um es ihm eines Tages zurückzugeben. Aber wir warten darauf, dass er uns mehr gibt. Du bekommst nie mehr, weil du nicht treu warst mit dem, was du hattest. Ich habe mich total gefreut, als ich ihn all diese kleinen Dinge fragen durfte. Und meine Motivation war nicht, etwas in den Himmel zu senden, weil ich diesen Vers nicht kannte. Für mich war das nur eine weitere Gelegenheit, ihm durch meinen Gehorsam zu zeigen, dass ich ihn liebe. Das ist meine einzige Motivation, aber infolgedessen liegt jede kleine Sache, die ich tue, etwas auf mein Konto. Und ich wusste es nicht. Ich wurde reich und das war, als ich in der ärmlichsten Zeit war, in der ich je gewesen bin in meinem ganzen Leben. Ich wurde reich und wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass er alles gewissermaßen wie in einer Art Konto für den Ruhestand einzahlt, obwohl wir nicht in den Ruhestand gehen. Aber ich meine für die Zukunft, denn er legt in der damaligen Zeit nicht viel in den zeitlichen Bereich. Aber er legt eine Menge im geistigen Bereich an, im Überfluss. Okay, mal sehen, wo ich hier gerade bin. Ein weiterer Vorteil? Die Segnungen werden dir zuteil. Nein, darauf werde ich noch zurückkommen. Ihr seid als weise Jungfrauen qualifiziert, Teil der Braut zu sein. Was glaubst du diesbezüglich? Das musst du nicht beantworten. Mir ist bekannt, was die meisten Menschen glauben. Weil du glaubst, dass es keinen Unterschied macht, dass, was du tust, bist du Teil der Braut. Da gibt es keine Bedingung, oder doch? Nun, der Vater bereitet die Braut für seinen Sohn vor. Und der Vater hat gesagt, dass die Braut ohne Flecken, Runzeln, Makel oder Ähnliches sein wird. Glaubst du, er wird eine Braut kommen lassen, die schmutzig ist? Ist das treulos? Wir sind mit dem Herrn verlobt, wenn du im Sinne einer Braut denkst. Warst du ihm also treu? Oder begehen wir Ehebruch mit Satan? Das ist etwas, worüber man ernsthaft nachdenken sollte. Denn die Menschen wollen das nicht hören, weil sie denken, dass sie es schon wissen. Wenn sie also die Geschichte von den 10 Jungfrauen lesen, lesen sie, dass 5 von ihnen Jungfrauen und 5 von ihnen Prostituierte waren. Sie waren alle 10 Jungfrauen. Alle 10 warteten auf den Bräutigam. Irgendwann waren alle 10 qualifiziert, um hineinzugehen. Aber bevor er kam, wurden 5 von ihnen disqualifiziert. Als sich die Tür öffnete, gingen die 5 hinein, die qualifiziert blieben. Die anderen 5, die sich qualifiziert hatten, aber nicht qualifiziert blieben, wurden nicht aufgenommen. Dann gingen sie und taten das, was die anderen taten, um sich zu qualifizieren, und kamen zurück. Aber die Tür war geschlossen und sie öffnete sich nicht. Sie sind nicht reingekommen. Aufgrund dessen, was wir denken, oh, dann bedeutet das, dass die anderen 5 in die Hölle gefahren sind. Nein, das sage ich ganz und gar nicht. Aber das ist es, was wir denken, und deshalb kann das nicht richtig sein, denn wir werfen alles in einen Topf. Wir werfen alles in einen Topf und machen es zur Selbstverständlichkeit, denn wenn wir ein Kind Gottes sind, dann geht alles automatisch. Was ist, wenn er sagt, ich werde Ehre geben, wo Ehre gebührt? Wie soll er das tun, wenn alle das Gleiche bekommen und es keine Rolle spielt? Es gibt so viele Bibelstellen, das ist lächerlich, dass Menschen all das für die Schlussfolgerung eines einzigen Gedankens, der vom Teufel stammt, wegwerfen. Der Geist wird dafür kein Zeugnis geben und sie haben keine eindeutige Schriftstelle, die das bezeugen würde. Es sind nur ihre Theorien und ihre Schlussfolgerungen und sie werfen jede einfache Bibelstelle weg. Das können sie tun, aber eines Tages werden sie schockiert sein. Hier ist ein weiterer. Diese beiden hier sind schwierig, also werde ich nicht zu sehr darauf eingehen. Aber du kannst dir Matthäus 25, 1-13 über die Jungfrauen ansehen. Ein weiterer Vorteil: Wenn du das tust, bist du qualifiziert, an der ersten Auferstehung teilzunehmen. Offenbarung 25, 6 zeigt eine Bedingung. Glückselig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Aber es gibt noch eine zweite. Die erste ist die beste. Hat es irgendwelche Bedingungen? Lies lieber mal ein bisschen in der Bibel. Denn das ist diejenige, in die die Braut gehen wird. Das ist in der ersten. Also, durften die Törichten auch hineingehen? Sie sind dann nicht hinein. Als sie zurückkamen, waren sie verloren. Sie kommen zurück und erfüllten die Bedingung. Aber diese Tür war bereits geschlossen. Es ist zu spät. Das Flugzeug war abgehoben. Vielleicht erwischst du den nächsten Flug, aber den einen wirst du nicht nehmen. Und Satan verdreht es so, dass er versucht, dich davon abzuhalten, das zu verstehen, zum Beispiel, dass es keinen zweiten Flug gibt. Es gibt einen zweiten Flug. Aber es ist, nachdem einige wirklich schlimme Dinge auf diesem Planeten passiert sind. Das ist also kein guter Zeitpunkt dafür. Aber die Heilige Schrift sagt, wenn du dort bist und das durchmachen musst, das ist dann, wenn das Mahlzeichen kommt. Das ist der Zeitpunkt, an dem all diese Dinge kommen, an denen du sterben könntest. Wenn du ihm bis in den Tod treu bleibst und ihn nicht verleugnest, wirst du nach wie vor gerettet werden. Es gibt also einige harte Bedingungen, wenn du dich nicht für die erste Variante entscheidest. Ernsthafte. Lies ein bisschen weiter. Aber danach gilt, wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, gehst du nicht. Nächster Vorteil: Du bist qualifiziert, mit Jesus im tausendjährigen Reich zu herrschen und zu regieren. Ich kann dir sagen, was ich glaube. Aber die meisten Menschen glauben, wenn ich ein wiedergeborener Christ bin, werde ich 1000 Jahre lang herrschen und regieren, egal ob ich ein guter oder ein schlechter Christ bin. Es spielt keine Rolle, ob ich ein fleischlicher oder ein geistlicher Christ bin. Es spielt keine Rolle, ob ich treu oder untreu gewesen bin. Wir werden alle Teil der Braut sein und wir werden alle kommen, um zu herrschen und zu regieren. Ist denn jeder ohne Flecken, Falten oder Makel? Sag mir, wo ist der einzige Ort auf diesem Planeten, an dem du ohne Flecken, Runzeln oder Makel sein kannst? In Christus, im Geist, im Reich Gottes. Das ist der einzige Ort, an dem dein Gewand sauber sein kann. In dem Moment, in dem du in den alten Bereich, die alte Natur eintrittst, bist du schmutzig. Und ja, du kannst Buße tun, es reinigen lassen und gleich wieder reinkommen. Werden wir also genau wie die Jungfrauen hin und her springen? Wenn die Posaune ertönt, auf welcher Seite wirst du stehen? Weißt du, was ich damit sagen will? Wenn du 51, 49 bist und hin und her gehst, wo wirst du dann sein, wenn die Posaune ertönt? Denn sie waren im Richtigen gewesen, aber als sich die Tür öffnete, waren sie im Falschen. Sie gingen zurück und stiegen wieder in den Richtigen ein, aber sie hatten ihn bereits verpasst. Jesus ist derjenige, der zurückkommt, um sein Reich mit seiner Braut aufzurichten. In Offenbarung 17,14, also auf der Insel Patmos, sprach der Löwe aus dem Stamm Juda, der auferstandene Jesus, von dem ich dir schon erzählt habe, mit Johannes, und er diktierte ihm persönlich, dass er die Dinge aufschreiben sollte, die in Kürze geschehen werden oder am Ende sind. In Offenbarung 17,14 heißt es, dass Jesus dann wiederkommt. Er redet davon, dass diese mit dem Lamm Krieg führen werden und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Wir sprechen davon, dass der Herr wiederkommt, um sein 1000-jähriges Reich aufzurichten. Aber ich habe keine Zeit, eine ausführliche Betrachtung darüber zu machen. Dann sagt er, und die mit ihm sind, du musst die Gegebenheit verstehen, wenn Jesus wiederkommt und die Heiligen mit ihm sind, um zu herrschen und zu regieren, beschreibt er, wer die Menschen sind, die mit ihm sind. Jesus tut dies. Der eine, der selbst kommt, beschrieb Johannes persönlich, wer bei ihm sein wird. Diejenigen, die bei ihm sind, sind berufen, auserwählt und treu. Hast du das gehört? Treu. Berufen bedeutet, dass sie das, was Gott für sie bestimmt hat, erhalten haben, dass sie auserwählt wurden, was bedeutet, dass sie sich darauf vorbereitet und die Bedingungen dafür erfüllt haben und dass sie das, wozu sie auserwählt wurden, treu ausgeführt haben. Das heißt, sie waren geistige Christen. Und du kannst nicht tun, was er gerade gesagt hat, wenn du nicht im Geist wandelst, wenn er nicht der Herr deines Lebens ist. Das ist der, von dem er sagte, dass er mit ihm kommen würde. Er hat nicht gesagt, ach übrigens, ich werde auch eine Gruppe mit einem Haufen zerschlissener Gewänder mitbringen. Sie kommen und all die, die untreu waren und all die, die gestorben sind und nicht einmal wussten, was ihre Berufung war, noch haben sie mir je erlaubt, sie darauf vorzubereiten, ich werde sie alle mitnehmen. Das sagt er nicht, Leute. Heißt das, dass er alle in die Hölle schicken wird? Nein, auch das hat er nicht gesagt. Er spricht über diese eine bestimmte Sache, die er an eine Bedingung geknüpft hat. Denke daran, dass es sich hier um Gefäße der Ehre handelt. Das werden die Gefäße der Ehre sein. Unehrenhafte Gefäße kommen trotzdem in den Himmel, aber sie werden nicht zu dieser Gruppe gehören. Am Ende, wenn alles andere vorbei ist und wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, wird entschieden, wo alles andere hingehört. Dann wird entschieden, ob es sich um Ehre, Unehre, Holz, Lehm, Heu, Stroh oder was auch immer handelt. Das macht keinen Unterschied. Aber das ist nur vorübergehend, diese Herrschaft. Hast du jemals darüber nachgedacht, warum er überhaupt kommen und 1000 Jahre lang auf dieser Erde herrschen sollte? Du weißt, wenn er 1000 Jahre regiert, wird die ganze Erde verwandelt werden. Du sprichst davon, sie zu erneuern, sie zu überarbeiten. Es wird wieder wie ein Garten Eden sein. Es wird so sein, wie es war, als er es erschaffen hat, was seine Reinheit angeht. Es wird keine Verschmutzung geben. Alles wird wunderbar sein. Es wird in Gerechtigkeit regiert werden. Warum sollte er sich die Mühe machen, das zu tun? Denn in dem Moment, in dem er alles in Ordnung gebracht hat, erscheint der Vater und zerstört es. Oh, das hast du gut gemacht, mein Sohn. Rums. Wenn du es zerstören wirst, warum machst du dir dann die Mühe, es zu reparieren? Hast du dir das schon einmal überlegt? Ich richte Gott nicht, ich denke nur über ihn nach. Ich würde nicht 1000 Jahre damit verbringen, sie zu reparieren, wenn ich sie danach in die Luft jagen würde. Warum es nicht gleich in die Luft jagen, während es schon ein Chaos ist? Immerhin würdest du das Neue für 1000 Jahre haben. Es wird nicht gesagt, warum. Aber Jesus hat seinen Thron. Daher sind diejenigen, die zu seiner Rechten sitzen, die, die überwunden haben und zu seiner Rechten sitzen, so wie er überwunden hat und zur Rechten seines Vaters sitzen wird. Es ist also ein Ehrenplatz für diejenigen, die überwunden haben, die ihm gedient haben und die das treu getan haben, wozu er sie berufen hat. Es ist ein Platz der Ehre, so wie Jesus zur Rechten seines Vaters geehrt wird. Er wird diejenigen nicht ehren, die ihn entehrt haben. Er wird nicht aufhören, sie zu lieben, und das bedeutet nicht, dass er nicht das Beste für sie tun wird, aber er wird nicht Ehre geben, wo keine Ehre gebührt. Gut. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, das zu tun? Eines Tages muss jeder vor ihm stehen. Was ist also, wenn du Rechenschaft ablegen musst, wenn du ein Teil davon warst, warum dieser Planet so verschmutzt ist? Oder warum alles so gottlos ist? Denn dieser Planet gehört zur Erde. Und wir sind Erben, und er hat uns gesagt, dass wir das Land bewahren sollen. Wir haben das Land nicht bewahrt. Wir haben es in das Chaos gebracht, in dem es jetzt steckt. Und weißt du warum? Weil wir Herr waren und nicht er. Und du denkst darüber nach. Und er im Gericht wäre und du in seinem Gericht wärst. Und wenn die Anklage gegen dich lautete, du bist schuldig, mir nicht gehorcht zu haben. Denn wenn du mir gehorcht hättest, wäre das passiert. Und deine Verteidigung könnte sein, wo ist der Beweis, dass es besser gewesen wäre, wenn du es getan hättest? Ich bin nicht sarkastisch, aber ich würde das in einem echten Gericht tun. Du auch? Wenn jemand sagt, du bist schuldig an diesem Chaos, weil du nicht getan hast, was ich dir gesagt habe, woher weiß ich dann, dass es besser gewesen wäre, wenn ich getan hätte, was du mir gesagt hast? Weil Jesus kommt und er wird Herr dieser Erde sein und du wirst den Beweis haben, dass es am Ende der 1000 Jahre besser war, wenn auch nur dafür. Wir haben also keine Ausrede, wenn wir vor Gericht stehen, als jene, die dafür verantwortlich sind, dass Satan diesen Planeten kontrolliert. Ich kann dir dafür jedoch kein Kapitel und keinen Vers nennen. Du betest darüber und fragst den Heiligen Geist, ob das so ist oder nicht.